Vor der Predigt lese ich euch noch Psalm 127 zu, der heute der Predigttext sein wird. Ein Lied für die Pilgerpfad nach Jerusalem, ein Psalm Salomos. Wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Wenn der Herr die Stadt nicht beschützt, ist es vergeblich, sie mit Wachen zu umgeben. Es ist vergeblich, vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hart zu arbeiten, immer in Sorge, ob ihr genug zu essen habt. Denn denen, die Gott liebt, die Gott lieben, gibt er es im Schlaf. Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Sie sind ein Lohn aus seiner Hand. Kinder, die einem jungen Mann geboren werden, sind wie scharfe Pfeile in der Hand eines Kriegers. Glücklich ist der Mann, dessen Köcher voll ist. Sie werden nicht zugrunde gehen, wenn sie sich an den Toren der Stadt ihren Feinden stellen.
Ja, vielen Dank. Wir neigen uns so langsam dem Ende des Bibelprojektes entgegen. Wir haben jetzt die fünfte Woche quasi hinter uns und in zwei Wochen feiern wir ja gemeinsam den Abschlussgottesdienst mit 19 anderen Gemeinden in der Gemeinde auf dem Weg. Also herzliche Einladung, das nicht zu verpassen. Und diese Woche haben wir uns ja mit den sogenannten Pilger- oder Wallfahrtspsalmen beschäftigt. Das hat auch einen guten Grund. Nach dem Gesetz sollte das damalige Volk Israel mindestens dreimal im Jahr gemeinsam Feste feiern. Die entsprechen so für uns heute ungefähr den Festen Ostern, Pfingsten und Erntedank. Und zu diesen Liedern sind die aus allen Ecken Israels eben gekommen, nach Jerusalem, und da bot es sich natürlich an, gewisse Lobpreislieder denn parat zu haben, die man dann eben gemeinsam singt. Das Ziel war aber nicht hauptsächlich die Stadt Jerusalem an sich, sondern eigentlich der Tempel, also das Heiligtum, da, wo Gott gegenwärtig war. Man hat sich aufgemacht, um Gott zu suchen, um ihn anzubeten, vielleicht auch die Beziehung neu zu klären zu Gott, die Vergebung der Sünden vielleicht neu in Anspruch zu nehmen. Auch da jetzt schon herzliche Einladung, wir feiern nachher Abendmahl. Auch da geht es natürlich darum, Gott nochmal so ganz intensiv zu suchen. Aber in diesem Psalm geht es nicht nur um die religiösen Aspekte unseres Lebens, sondern er ist auch ganz praktisch, weil er deckt auch zwei weitere ganz wichtige Bereiche unseres Lebens ab, nämlich nicht nur Gott, sondern auch Arbeit und Familie und etwas breiter denn eben zu unseren zentralen Beziehungen. Und darum soll es eben heute auch gehen. Einmal um die Ehre Gottes, und das werde ich so in drei verschiedenen Etappen sozusagen beleuchten, und dann über den richtigen Stellenwert der Arbeit und den richtigen Stellenwert der Familie. Darum soll es gehen. Fangen wir an mit der Ehre Gottes Teil 1, und da lesen wir mal so die Überschrift, Psalm 127, erster Teil von Vers 1. Es ist nämlich ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Und jetzt ist wichtig, von Salomo. Warum ist es wichtig zu wissen, dass dieser Psalm von Salomo geschrieben wurde? Wer war Salomo? Salomo, könnte man sagen, war so der größte und auch der erfolgreichste König des alten Israel. Zumindest, wenn man so weltliche Maßstäbe nimmt von Frieden, wie viel er gewonnen hat, wie reich er geworden ist und so weiter. Und er hat auch unter anderem eben diesen Tempel erbauen lassen. Das heißt, da wo alle hinpilgern, den Tempel, den hat er quasi erbaut. Und wenn er in diesem Psalm von Häusern spricht, dann können wir davon ausgehen, dass er hauptsächlich auch den Tempel damit meint. Und jetzt ist interessant, wir stellen uns das vor, ne, wir haben Salomo als großen, reichen König, er war nicht nur in Israel bekannt, er war weit über die Grenzen Israels bekannt und als sehr einflussreicher, als sehr weiser Herrscher. Und da würde man natürlich denken oder würde es naheliegen, dass er sich so diesen Tempel ins eigene Portfolio stellt. Ne, dass er so den Tempel benutzt und sagt, guckt euch mal an, dieses großartige Gebäude, das habe ich erbaut. Aber er macht in diesem Psalm genau das Gegenteil. Anstatt sich und seinen Beitrag in den Mittelpunkt zu stellen, stellt er Gott und sein Wirken im Mittelpunkt. Und das passt zu ihm, weil er hat in einem anderen Bibelbuch, das der Weisheitssprüche, hat er auch mal einen krassen Satz gesagt. Ein sehr, sehr erfolgreicher Mensch, der sagt, Sprüche 10, Vers 22, der Segen des Herrn ist es, der reich macht. Eigene Mühe fügt dem nichts mehr hinzu. Auf alle Fälle gilt bei diesem Psalm die Volksweisheit, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und das führt mich zum zweiten Thema Arbeit. Ist ja nicht so einfach für uns, was ist so der richtige Stellenwert der Arbeit in unserem Leben? Und auch das spricht er an. Wir lesen mal weiter. Wenn der Herr das Haus nicht baut, einerseits den Tempel, insgesamt kann man es jetzt aber auf andere Tätigkeiten auch übertragen, dann mühen sich alle, die daran bauen, vergeblich. Wenn der Herr die Stadt nicht behütet, dann hält der Wächter vergeblich Wache. Vergeblich ist es, und dieses Wort wird betont, vergeblich, und das bedeutet auch sowas wie, ist dann wirklich umsonst und am Ende ist alles sinnlos, ist es, dass ihr so früh aufsteht und euch erst spät wieder hinsetzt, um dann euer mühsam erarbeitetes Brot zu essen. Denn genauso viel gibt der Herr den Seinen im Schlaf. So, das sind ja ein bisschen steile Thesen. Und ich möchte mal vielleicht eine Fehlinterpretation, der möchte ich schon mal vorbeugen. Also Salomo unterstützt jetzt nicht die Leute, ne, die sagen, wenn Jugendliche war, was ist eigentlich so dein Berufswunsch, dass dann manche sagen, ja, ich werde Harzer. Ne? Also ich will auf alle Fälle in Zukunft vom Staat finanziert werden, so als Berufswunsch. Dass das für manche nicht anders geht, ist ja was ganz anderes, aber als Berufswunsch, ne? Ähnlich ist so die Kategorie, was willst du werden? Germany's Next Topmodel. Das meint dieser Psalm nicht. Ne? Er sagt, er ist nicht dagegen, dass man früh aufsteht und fleißig bei der Arbeit sein soll. Das heißt auch nicht, dass die Wächter der Stadt, und das wäre bei uns wahrscheinlich die Polizei, vielleicht auch der Zoll, die Bundeswehr und so, das ist eigentlich egal, ob es die gibt oder nicht und ob die ihren Job gut machen oder nicht. Nein, natürlich ist es total wichtig. Also dieser Psalm möchte nicht Faulheit und Verantwortungslosigkeit befördern. Aber er möchte den menschlichen Erfolg und auch die Arbeit quasi richtig einordnen. Und er warnt davor, die Arbeit, den Erfolg zum... Alles klar? Okay, ich glaube, es ist alles klar darum. Er warnt davor, die Arbeit nicht zum Kernpunkt unserer Identität zu machen. Biblisch würde sagen, davor, die Arbeit oder unsere Leistung, unser Erfolg zum Götzen zu machen. Das heißt, bei beruflichem Erfolg sollen wir uns nicht selber auf die Schultern klopfen, sondern uns erinnern, dass wir letztlich abhängig davon sind, dass Gott wirkt, dass Gott seinen Teil dazu gibt, dass das ein Weg ist, wo wir Gottes praktisches Wohlwollen wirklich erfahren haben. Und da sind mir tatsächlich einige Unternehmer in unserer Gemeinde ein ganz großes Vorbild. Das Schöne in dieser Gemeinde ist, dass wir einige Leute haben, die beruflich richtig erfolgreich sind und die damit auch, würde ich sagen, also richtige Expertise haben, aber auch damit gutes Geld haben. Und es sind einige der demütigsten, dankbarsten und bescheidensten Männer und Frauen in dieser Gemeinde. Und das berührt mich, weil man merkt, sie haben was verstanden, dass es letztlich nämlich nicht an ihnen liegt. Ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung kennt, diejenigen, die so ein bisschen älter sind als ich, in der Zeit der elektronischen Datenverarbeitung, wo es keine automatische Speicherung in der Cloud gab, sondern wo man noch auf diesen Speicherknopf drücken musste. Und dann einige diese Erfahrung hatten, dass man stundenlang, manchmal tagelang, manchmal sogar wochenlang gearbeitet hat und vergessen hat zu speichern oder das Speichern irgendwie nicht funktioniert hat. Und dann die ganze Arbeit futsch war. Oder ich erinnere mich an einen Freund, der leitender Ingenieur war bei so multinationalen Energieprojekten, der ist in England, alles was so mit alternativer Energie und der Nordsee so zu tun hat. Windturbinenwerke, der hat auch so Unterwasser-Energieturbinenprojekte und so weiter. Und er war in so richtig milliardenschweren großen Projekten drin mit seiner Firma. Und eine Firma, da haben die jahrelang vorgearbeitet und dann kam der Brexit und dann hat sich ist das ganze Riesenprojekt ist dann einfach stillgelegt gewesen und seine Firma hat einfach Millionen Verluste gemacht, zig Millionen Verluste gemacht. Er selber hat nicht ganz umsonst gearbeitet, aber das, was er sich eigentlich erarbeiten wollte an Boni, war einfach weg. Und das sind so Dinge, die mich daran erinnern, dass ich oft, wenn mir etwas gelingt im Leben, dass ich das als viel zu selbstverständlich sehe. Dass ich denke, ja, so muss es sein. Und mich dann beschwere, wenn es schwierig wird. Und ich glaube, dieser Psalm erinnert uns daran, nee, wenn es gelingt, wenn wir Erfolg haben, wenn Dinge zusammenkommen, dann ist das ein Zeichen des Segen Gottes, dass er uns wohlwollend ist. Und wenn sich Gott nicht dazu stellt, dann ist es eben oft so, dass wir umsonst ackern, dass es vergeblich ist. Und deswegen mag ich auch so dieses Lied, was wir heute da gesungen haben, was wir aus der Wirklich mitgebracht haben, weil es wirklich so gut zusammenfasst. Ne? Ja, wir haben gebetet und wir haben geplant. Klar, das ist so unser Teil. Aber wenn du nicht Ja sagst, dann wollen wir es nicht. Und dann die Einladung, Gott wirke du auf jeder Ebene unseres Lebens. Und was ich an diesem Lied schön finde, ist nicht nur diese Haltung, dass er sagt, ja, ich mache und wir wissen, Gott muss ein bisschen zusätzlich segnen, sondern es ist noch eine radikalere Entscheidung, dass er sagt, im Englischen, if you're not in it, we don't want it. Also wenn du das nicht segnest, dann wollen wir das nicht. Das heißt, es ist so eine Grundsache, Gott, wir wollen nicht nur die Früchte unserer eigenen Arbeit, unserer eigenen Kompetenz, unserer eigenen Anstrengung ernten. Das wollen wir einfach nicht, selbst wenn die okay sind. Wir wollen das nicht, wenn du nicht dabei bist, wenn wir nicht merken, dass du da drin bist, dass das eine Segensdimension ist, dann wollen wir das nicht. Und diese Aussage, der Gott von Gottes Versorgung wird hier in diesem Psalm so auf die Spitze getrieben, ne? Kann man ja fast ärgern mit diesem Schlaf sozusagen. Diese Erinnerung, ja, wir werden auch versorgt, wenn wir schlafen, wenn wir gar nichts tun. Warum? Weil Gott immer wach ist, weil er sich kümmert, weil er dranbleibt. Und was der Psalm auch sehr deutlich macht, ist, wenn wir eben nicht dieses Bewusstsein des Segens entwickeln, dann ist das, was uns bleibt, eben etwas, was wir wirklich nicht richtig genießen können. Es bleibt dann, in einer Übersetzung heißt das, es bleibt das Brot der Mühsal. Also alles, was du dann genießen kannst, wenig oder viel, ist eben nur das, was du dir erarbeitet hast in deiner Anstrengung. Und was aber fehlt wirklich in deinem Leben, ist diese Dimension der Freude und der Dankbarkeit und des Staunens, die du hast, wenn Gott damit drin ist. Jim Carrey, das interessante Geschichte, der ist ja ein sehr erfolgreicher amerikanischer Schauspieler und der hat was Interessantes gemacht, der kam aus einfachen ärmlichen Verhältnissen und am Anfang seiner Schauspielerkarriere, wo er kaum irgendwelche Engagements hatte, wo er immer noch arm war, wo noch nichts funktioniert hat, hat er sich selber einen Check ausgestellt über 10 Millionen Dollar für die Zukunft, hat draufgeschrieben für erbrachte schauspielerische Leistung. Und hat das gemacht. Und interessanterweise ist dann, ich glaube, er hat das auch mit so einem Datum versehen, und in dem Jahr, wo er den ausgestellt hat, hat er tatsächlich seinen ersten großen Erfolg gemacht und hat tatsächlich in dem Jahr 10 Millionen Dollar verdient. Und dann, als er dann aber über Geld und Erfolg nachdenkt, sagt er Folgendes: Ich wünschte, jeder könnte reich und berühmt werden und alles erreichen, wovon er jemals geträumt hat, nur zum Erkennen, dass das nicht die Lösung ist. Nur zum Erkennen, dass das tatsächlich die entscheidenden Bedürfnisse und Sehnsüchte meines Lebens eben nicht erfüllt. Und eben ganz anders, die Unternehmer, von denen ich gerade gesprochen habe. Aber wie oft sehen wir das in Deutschland? Wir sind gut versorgt, haben eigentlich Jobs, ob gelingen, und wie viele von uns sind genervt, gereizt, unzufrieden, ängstlich und unsicher. Jetzt zum zweiten Teil über die Ehre Gottes. Okay, wie geht das jetzt ganz praktisch, Gott zu ehren? Wie entwickeln wir so ein Gespür dafür, dass wir Gesegnete sind und nicht nur Fleißige oder Kompetente? Wie werden wir dankbarer, wie werden wir demütiger? Und da können wir einige Lektionen von Salomo selber lernen. Zwar gibt es ein ganz schönes Kapitel in der Bibel, 1. Könige 8, da wird nämlich die Einweihung des Tempels beschrieben, was da, ne, der Tempel ist fertig und dann wird er eingeweiht. Und aus dieser Zeit sind uns einige Gebete von Salomo überliefert worden. Und da merkt man so seine Haltung und es ist richtig schön und ich finde, da können wir richtig von lernen. Erstens macht er sich selber bewusst, alles was hier mit dem Tempel zu tun hat und was eventuell mit meinem Namen verbunden werden könnte, geht aber gar nicht auf mich zurück, sondern eigentlich auf meinen Vater. Er sagt in 1. Könige 8, Vers 17, der Herzenswunsch meines Vaters David war es, dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel zu bauen. Und das ist für uns einfach die wichtige Erinnerung, in der Regel führen wir die Arbeit fort, die andere begonnen haben. Das ist fast jedem Bereich so, das ist in der Forschung so, wenn du irgendwo einsteigst in der Forschung, du baust immer auf irgendwas auf, was Leute davor gemacht haben. Das ist auch in der Produktion so. Du setzt an auf Erfahrungen, die vor dir gemacht wurden. Das ist in der Familie so und das ist auch in der Gemeinde so, anders ausgedrückt. Wir stehen immer auch auf den Schultern derjenigen, die vor uns gelebt haben und die Gott vorher gesegnet hat. Und denen gebührt mindestens genauso viel Ehre und Dank wie uns selber und eigentlich mehr. Und Gott natürlich auch. Zweitens macht sich Salomo bewusst, dass eben nicht seine eigene Arbeit und die seiner Mitarbeiter da ist, sondern Gottes Treue der Garant war für dieses große Bauprojekt Tempel. Es handelt sich dabei nämlich um die Erfüllung von Gottes Versprechen an David. Er betet folgendermaßen: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, er hat wahrgemacht, was er meinem Vater David versprochen hat. Dieses Versprechen hat er jetzt erfüllt. Ich könnte sagen, ich bin nur an die Stelle meines Vaters getreten und habe Israels Thron bestiegen, wie der Herr gesagt hat. Und nun habe ich den Tempel für den Herrn, den Gott Israels, gebaut. Ne, und auch hier wieder der Fokus nicht auf ihn, sondern auf Gottes Fähigkeit, seine Versprechungen zu erfüllen, ganz oft auch gegen alle menschlichen Wahrscheinlichkeiten. Wie musste Gott denn praktisch segnen, damit dieser Tempelbau überhaupt zustande kommt? Militärische Siege. Ne? Wenn die anderen ihn platt gemacht hätten, hätten die auch das Gebäude eingerissen, dann stände da nämlich kein Tempel. Auch keine Dürrezeiten, sondern gute Ernten, dass eben auch Geld und so weiter da war. Wohlstand. Alle diese Rahmenbedingungen des Baus, damit hatte Salomo nichts zu tun und er merkt, ja, Gott hat das so geführt. Warum? Weil er seine Versprechen, die er meinem Vater gegeben hat, einlösen wollte. Und der dritte Fokus eines gläubigen Menschen sollte eben nicht auf der eigenen Kompetenz und Anstrengung oder einem guten Beziehungsnetzwerk liegen, sondern worauf? Ich glaube tatsächlich auf Staunen und Anbetung. Das ist einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. Sage ich ab und zu, vielleicht habe ich jetzt so 5 oder 6 oder so. Also, den finde ich richtig, richtig schön, diesen Vers. Und zwar ist das bei der Einweihung des Tempels. Und da kommt eben alles zusammen, so wie gehofft und geplant und gebetet und richtig cool. Es taucht sogar Gottes Herrlichkeit auf, Gottes Gegenwart in Form dieser Wolke. Und er sagt dann eben nicht, check, ja, so muss es ja sein, sondern er betet folgendermaßen, voller Staunen. Aber kann es wirklich sein, dass du, Gott, auf der Erde wohnst? Selbst der Himmel in seiner unendlichen Weite kann dich nicht fassen, geschweige denn dieser Tempel, den ich gebaut habe. Der steht davor und ja, es ist aus menschlicher Hinsicht ein fantastisches Bauwerk. Riesig. Und alles plant, er macht die Opfer und alles so. Und dann fällt ihm aber plötzlich ein Moment, das geht ja eigentlich gar nicht. Wie kann das sein, dass der Gott des Universums, dem der größer ist als das ganze Universum, der die ganze Welt erschaffen hat, dem alle Menschen gehören, wie kann das sein, dass der sich entscheidet für diesen kleinen Landstrich, für dieses kleine Volk, für dieses Gebäude? Wie soll das gehen? Wie kann dieser Gott sich so demütigen, so klein werden, so konkret werden, dass er uns hier sieht und segnet? Und darüber kann er nur staunen, kann er gar nicht begreifen. Und ich glaube, auch wir sind eingeladen, unser Leben tatsächlich vielleicht aus dieser Perspektive zu sehen. Ich mache mal ein persönliches Beispiel. Dieser Job des Pastors hier von dieser Gemeinde. Auf der einen Ebene ist er schon sehr anstrengend und herausfordernd und so weiter. Aber das ist nicht der Kern, wie ich mich hier empfinde. Oder wenn ich an die Lukas-Gemeinde denke, was für mich irgendwie Erfolg oder Misserfolg oder so ausmacht, sondern worüber ich am meisten staune ist, und das fällt mir dann immer auf, wenn wir so in so einer Anbetungszeit sind, und ich kann ja keine Musik machen und so, bin ja völlig abhängig davon, dass Leute das irgendwie können, und ich kann auch nicht singen, freue mich, dass alle um mich herum so singen können und so. Und dann wird mir einfach so deutlich, dass ich überhaupt hier dabei sein kann, ist das größte Wunder. Dass Jesus für mich gekommen ist und für mich gestorben ist und mich, alten Sünder, errettet hat. Das ist das größte Wunder. Ich stehe denn hier und staune einfach und freue mich, dass auch ich ein Kind Gottes sein darf. Völlig unverdient. Und ich weiß gar nicht, wie das gehen konnte. Und das ist so das, was eigentlich am tiefsten, wenn ich an Jesus, wenn ich an die Gemeinde denke, ist das das größte Wunder. Und wenn man dann als Pastor noch irgendwie Dinge macht und die klappen, ist auch schön. Aber es ist nicht der Kern. Der Kern ist dieses Staunen über Gottes Gnade, die Größe seiner Barmherzigkeit und Liebe und Geduld mit uns und dass wir dazugehören dürfen. Und jetzt kommen wir zum Thema Ehe, Familie, Kinder. Und machen ein paar Gedanken über den richtigen Stellenwert der Familie. Und da ist es mir ganz wichtig, dass wir diese Logik des gesegnet werden und gesehen werden, auch darauf übertragen. Dass eben Gottes Treue und Wohlwollen und sein Wirken im Zentrum stehen. Und eben nicht unsere Leistung oder Frömmigkeit. Er sagt hier im Psalm 27, Vers 3, auch Kinder sind eine Gabe des Herrn. Ja, Fruchtbarkeit ist ein großes Geschenk. Und eben nicht die Frucht unserer Arbeit, unserer Bemühungen, unserer Leistung, unseres Glaubens. Die Rolle von Kindern muss man ein bisschen erklären. Die ist etwas anders im Alten Testament oder in vielen anderen traditionellen Kulturen als bei uns heute hier in Deutschland und Europa. Weil Kinder haben nicht nur so eine emotionale Beziehungskomponente, und dass man diese auch so erziehen muss, sondern die haben vor allen Dingen die Aufgabe, die bei uns in Europa die Sozialversicherung übernehmen. Also auf Kinder, da muss man sich verlassen, das ist auch bei Krankheit, bei Arbeitslosigkeit und besonders bei der Versorgung im Alter. Also Kinder ist im Grunde das, was bei uns heute die Rente ist. Bei uns fängt das jetzt ja auch langsam an, dass wir anfangen umzudenken, merken, ja, die Rente ist ja wirklich nicht so sicher. Ich sag mal Klammer auf, bei aller Herausforderung, ich glaube, das ist gut. Und ich glaube, wir werden herausgefordert werden, ganz neue Prioritäten zu setzen, die viel stärker sind an dem, was Gott in uns bei uns wirken und was biblische Maßstäbe betrifft, als das, was wir so gelernt haben in Europa. Aller Herausforderungen. Aber bei uns, wenn wir so an Kinder denken, in unserer Kultur geht es noch eher um die emotionale Versorgung und der wirtschaftliche Aspekt ist nicht der entscheidende. Also auch ich fange jetzt ja so langsam an, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und da ist nicht nur die Frage bei uns, jetzt habe ich im Alter genug zu essen oder ein Dach über dem Kopf, kann man sich bei den Mieten in Berlin ja wirklich fragen, ne, was kann ich mir dann noch leisten? Aber die eigentliche und entscheidende Frage für uns alle ist eine andere, glaube ich. Und die ist, wer besucht mich eigentlich im Alter? Wer ist da, wenn ich krank bin und schwach? Wer macht mir diesen ganzen Papierkram, Anstellungen und Unterstützung, die vielleicht da sind? Vielleicht auch, und das begrüße ich einerseits, die Digitalisierung ist total notwendig, aber wer macht es für mich? Wie meine Eltern, die haben nicht mal ein Smartphone. Ne? Wer macht es für mich? Und das ist tatsächlich bei diesen ganzen Themen, ne, die Kinder und so weiter, das ist für uns alle diese herausfordernde Frage, und ich würde sie mal so formulieren, In welche Beziehung investiere ich bewusst und bringe auch Opfer, damit ich Menschen in meinem Leben habe, wenn ich schwach und bedürftig bin? Und das ist weit größer als die Frage nach der Rente. Aber das schwingt alles mit, wenn im Alten Testament von Kindern geredet wird. Ich möchte es noch fertig machen. In Vers 4 bis 5 lesen wir Folgendes. Wie Pfeile in der Hand eines starken Mannes, so sind Kinder, die man in jungen Jahren bekommen hat. Glücklich zu nennen ist der Mensch, der einen vollen Köcher davon hat. Seine Kinder werden nicht unterliegen, wenn sie mit ihren Gegnern einen Rechtsstreit führen müssen. So, ne, was sind Kinder und Pfeile? Wie können wir das verstehen? Wozu braucht man Pfeile? Was ist die Funktion von Pfeilen? Es ist zweierlei. Einerseits kann man damit Tiere erlegen, sozusagen. Und das wäre dann Nahrung und Versorgung in dem Bild. Hier ist vielleicht noch stärker, Pfeile ist halt eine Waffe, das ist Schutz vor Feinden. Und das ist wahrscheinlich auch der Schwerpunkt hier. Dieses praktische Beispiel ist die, da geht es ums Versammeln am Tor. Und da sind sich die Ausleger und die Übersetzung nicht ganz einfach. Wo ist da die Gefahr? Ist das entweder die Gefahr von Feinden, die halt das Tor durchbrechen? Und dann ist gut, wenn man große Sippe ist, um dagegen anzugehen. Wahrscheinlich ist noch das andere, dass nämlich Rechtsprechung im Tor geschehen ist. Und dass dann so die Familienoberhäupter, damals natürlich nur Männer, heute wären es auch Frauen, dass die eben zusammengekommen sind und die Rechtsstreitigkeiten geklärt haben. Und da war es gut, wenn man eine große Familie hatte, die einen fachlich beraten konnte in der Rechtsdiskussion, aber die da einfach auch saßen und sagen, so hier, wir sind ja auch eine Familie und wir haben auch was zu sagen und wir haben auch Einfluss. Das ist so ein bisschen dahinter. Viele Kinder einfach als ganz praktischen Schutz vor Feinden, vor einer schwierigen Rechtssituation. Das ist so der Hintergrund dieses Textes. So, und das führt mich jetzt zum dritten Teil von den Gedanken über die Ehre Gottes. Und das führt uns wieder zurück zum Anfang. Jetzt haben wir vielleicht zwischendrin vergessen, dass wir ja alle noch auf dem Weg nach Jerusalem waren, auf dieser Pilgerreise. Wir haben uns darauf gefreut, Gott irgendwie dann da zu begegnen und die Beziehung zu Gott zu klären. Und worüber singen wir? Wir singen über die Ehre Gottes, ne, und über den Stellenwert von Arbeit und Familie. Und ich habe das so für mich interpretiert. Wenn wir uns aufmachen und wirklich Gott in den Fokus nehmen wollen, uns Zeit nehmen wollen, auf Gott zu fokussieren. Hoffentlich auch an einem Sonntag, wenn wir hier so zusammenkommen. Ne? Dass dann in seiner Gegenwart, in der Konfrontation mit ihm, wie er ist, mit der Wahrheit der Schrift, dass sich dann unsere Perspektive etwas ändert und dass dem dann die Themen, die uns im Alltag am meisten beschäftigen, und oft ist das ja Familie oder mal breiter unsere Beziehung, unsere engen Beziehungen und Arbeit, Job, Geld verdienen. Das sind ja die Themen, die so im Alltag immer oder ganz oft so in die erste, vorderste Front kommen. Und Gott rückt dann praktisch immer so ein bisschen ins zweite und dritte Glied. Und dieser Psalm möchte uns einladen, die Prioritäten wieder neu zu sortieren, wieder neu zu ordnen und sagen, okay, Gott muss an erster Stelle. Und dann sind die anderen Themen nicht unwichtig, aber die kommen von dem Wichtigsten, kommen die eben auf den zweiten oder dritten Platz und nehmen dann eben ihren Raum ein, der ihnen zusteht. Und ich glaube, noch mehr möchte dieser Psalm tun, dass wenn wir uns dran erinnern, an die Mühsal der Arbeit, die wir haben und diese vielen Anstrengungen, die auch Job und Ausbildung und sowas alles mit sich bringen, aber auch was so die Frucht der Arbeit und Erfolg mit sich bringt. Aber auch wenn wir drüber denken, über den Stress, den wir oft haben in Liebesbeziehungen von Menschen. Aber auch wenn wir drüber nachdenken, wenn es gut geht und die Früchte menschlicher Liebe. Dann ist dieser Psalm meines Erachtens eine Einladung dazu, uns daran zu erinnern. Endeffekt sind es auch alles Hinweise auf Gott. Und spätestens beim Tempel ist die Einladung, uns neu bewusst zu machen, dass letztlich dies alles in ihm seine Erfüllung findet. Das wird in dem Psalm folgendermaßen ausgedrückt. Nehmen wir zum Beispiel Psalm 27, Vers 10. Selbst wenn Vater und Mutter mich verließen, der Herr nimmt mich dennoch auf. Wir können es auch in die andere Richtung machen. Selbst wenn meine Kinder mit mir nichts zu tun haben wollen, nimmt der Herr mich auf. Die maximale Katastrophe auf Beziehungsebene und die Einladung Gottes. Letztlich bin ich dein erster Bezugs- und dein erster Liebespartner. Das gleiche auch beim Thema Arbeit und Besitz. Psalm 16, Vers 5, da steht, mein Besitz und mein Erbe, wir könnten auch sagen, mein Besitz und meine Rente ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Und dann Psalm 73, so schön. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Nicht nur so nebenbei, nicht so, ja, Beziehungen sind gut, Job ist gut, mir geht's eigentlich gut und Gott ist auch noch so da ab und zu mal. Sondern nee, Gott als oberste Priorität, als der, der wirklich mich glücklich macht. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn. Ja, auf den Herrn. Soweit die Psalmen, Alte Testament. Aber nun feiern wir jetzt auch Abendmahl. Und das ist auch eine richtig schöne Gelegenheit. Und dazu möchte ich euch einladen, all diese Themen ganz bewusst mit ins Abendmahl zu nehmen und auch mit zu Jesus zu nehmen. Und wir feiern das Abendmahl so, wie wir es jetzt neuerdings machen oder so irgendwie früher, so in so kleineren Gruppen. Das bedeutet auch, dass wenn du nicht dran bist, dass du ein bisschen Zeit hast, nachzudenken oder auch zu beten. Und deswegen lade ich dich ein, diese Zeit wirklich ganz bewusst zu nutzen. Und ich gebe dir vielleicht so ein paar Anhaltspunkte, die du so mitnehmen kannst in deine Gedanken, in dein Gebet. Drei Aspekte beim Abendmahl. Einerseits der Schuldaspekt, dann aber auch der Leid- und Schmerzaspekt. Und dann der Hoffnungsaspekt. Einerseits, wir erinnern uns gleich daran, dass Jesus wirklich für unsere Sünden gestorben ist. Und konkret die Einladung, das konkret zu machen, worum hast du was zu bekennen? Beim Thema Arbeit, vielleicht warst du wirklich in letzter Zeit zu faul. Vielleicht hast du gerne Geld genommen für Dinge, die du gar nicht getan hast. Vielleicht warst du unehrlich. Vielleicht warst du aber auch gesegnet und hast nicht genug gedankt und merkst, oh Gott, tut mir echt leid. Ich habe mir auf die Schulter geklopft, anstatt dir zu danken. Oder du bist wieder reingefallen in dieses, die Arbeit hat wieder alles konsumiert, ist mir wieder viel zu wichtig geworden, ist an erster Stelle getreten. Herr, es tut mir leid. Genauso beim ganzen Thema Familie, Beziehungen, enge Familien. Ne, zu überlegen heute, okay, was ist mein Beitrag an Zerbruch, an Streit, an Unversöhnlichkeit? Was muss, was darf ich heute Jesus bekennen und mir vergeben lassen? Das ist das eine. Aber Jesus ist nicht nur gestorben, um unsere Sünden zu vergeben, sondern es wird auch mal folgendermaßen beschrieben, Jesus ist der Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut. Und es ist noch eine andere Dimension des Leids, wo es nicht nur darum geht, ich habe persönlich irgendwas vermasselt, sondern geht es auch um Aspekte des Schmerzes und des Leides in meinem Leben, wo ich vielleicht nicht hauptsächlich die Verantwortung für trage, aber wo es dennoch Not und Schmerz gibt. Du gibst Verlust, du gibst Zerbruch in deinem Leben. Wo sind vielleicht auch unerfüllte Träume oder Sehnsucht? Vielleicht auch beim Thema Arbeit oder Berufung oder Beziehung, Familie, mit dem du jetzt leben musst. Unabhängig davon, ob es deine Schuld letztlich ist oder nicht. Und dann eben zu wissen, er ist der Mann des Schmerzens, er ist mit Leiden vertraut. Er kennt dich, er sieht dich, er hört dich. Einladung, dein Herz da zu öffnen und Trost zu empfangen. Und damit verbunden der dritte Aspekt, Jesus ist ja nicht nur gestorben, er ist tatsächlich auch auferstanden. Er ist der Gott, der in der Lage ist, Versprechen zu erfüllen, obwohl es unwahrscheinlich ist. Er hat uns den Heiligen Geist geschenkt, dem ganz neue Dinge möglich sind. Das Angeld, das noch ewige Leben beginnt, schon jetzt. Und für dich vielleicht ganz konkret, okay, Jesus, wenn das die Hoffnung ist, wenn das die Wahrheit ist, was bedeutet das ganz konkret jetzt? In einem konkreten Thema in meinem Leben. Lass dir das zeigen und ergreif das für dich. Also, eine ganz herzliche Einladung, die Zeit des Abendmahls gleich so zu nutzen.